Alle um mich herum entdeckten diese Aromen. Die wildesten Früchte, die spannendsten Gewürze. Und ich? Ich schaute nur komisch ins Glas. Also meine ersten Versuche, Aromen in einem Whisky zu entdecken, die waren bescheiden. Also hätte mir damals jemand gesagt, dass ich mal Bücher über Whisky schreiben werde oder Tastings gebe, hätte ich gelacht. Also ja, am Ende ist es aber so gekommen. Und zu verdanken habe ich dies ein paar tollen Momenten und noch tolleren Menschen. Und eine Reise hatte mir jedoch ganz besonders geholfen, die Aromen eines Whiskys zu entdecken. Wohin es ging und was ich dabei über Whisky lernte, möchte ich dir jetzt zeigen. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Ich schenkte mir den Whisky ein und hielt das Glas sofort unter meine Nase. Okay, riecht's gut, glaube ich. Also ich nehme einen Schluck und riech gleich nochmal dran. Die alkoholische Schärfe ist jetzt etwas weniger geworden, aber der Geruch nicht unbedingt deutlicher. Ich saß also da mit einem Glas 12-jährigen Single Malt, riech ins Glas hinein und rieche Whisky. Mehr nicht. Einfach nur Whisky. Und das war fast schon ärgerlich. Also ich habe viel Geld für diesen Whisky ausgegeben, habe mich von der Beschreibung auf der Flasche verleiten lassen und entdecke nicht diese Aromen, die angeblich drin sein sollen. Also irgendwie kam ich mir unfähig vor. Denn auf der Verpackung der Flasche hat der Hersteller aufregende Aromen versprochen. Vanille, Birne und karamellisierte Früchte. Keine Chance. Ich rauch nichts davon. Ich habe das dann später noch bei diesem und jenem Whisky probiert. Habe auch das ein oder andere Aroma finden können. Wirklich befriedigend war das aber nie. Denn was ich da roch, war nur ein Bruchteil davon, was jeder um mich herum zu entdecken schien. Also da flogen herrliche Begriffe durch den Raum, wie saftige Ananas, getrocknete Datteln und warme Apfelkuchen. Ich habe sowas Tolles nicht entdeckt. Also ich war fast schon so weit, das Whisky-Trinken an den Nagel zu hängen. Bis ein guter Freund mir einen Tipp gab. Fahr dahin, wo Whisky hergestellt wird. Flieg nach Schottland und lerne die Herstellung dort kennen. Also das ist erst und der wichtigste Schritt, die Aromen eines Whiskys zu entdecken. Also tat ich es. Ich flog in die schottischen Highlands. Als ich in Edinburgh landete und das erste Mal die Stadt betrat, war ich fasziniert. So viel Grau und doch so viel Wärme. Also die ganze Stadt schien, als hätte ihr ein Künstler einen bestimmten Grauton verschrieben. Der einzelne Stein war unansehnlich, aber als Stadt zog es mich irgendwie in seinen Bann und auch irgendwie in eine Zeit vor ein paar hundert Jahren. Also nach Edinburgh zu reisen, fühlte sich für mich an, irgendwie wie in der Zeit zu reisen. Bevor ich mich allerdings in einen Bus in Richtung Highlands setzte, wollte ich noch einem Tipp nachgehen. Vor meiner Abreise erhielt ich noch den Ratschlag, wenn du in Edinburgh bist, geh unbedingt in die High Street 379. Ich ziehe also durch die grauen Gassen und stehe kurz darauf an diese Adresse, blicke nach oben auf das Schild über der Tür, Royal Mile Whiskies. Großer Name für so einen unscheinbaren Laden, habe ich mir gedacht. War ja nicht mehr als ein paar Schaufenster in einer längeren Häuserzeile. Und dann bin ich reingegangen. Okay, ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Der Laden war vielleicht von außen unscheinbar, aber innen stand mir eine Armada an Whiskys gegenüber. Also seltenen Whiskys. Also Whiskys, von denen ich schon mal gehört habe, sie aber bis dato noch nie live gesehen habe. Glenfarclas 1955, Port Ellen Single Malts. Als mir der Verkäufer dann noch erklärte, welche besonderen Aromen diese Whiskys haben sollen, war ich aufgeregt und enttäuscht zugleich. Das klang zwar alles fantastisch, mit meinem Wissensstand wäre einen solchen Whisky zu öffnen, aber Perlen vor die Säule gewesen. Also habe ich den Laden wieder verlassen, stieg in den Bus und machte mich auf zu meiner ersten schottischen Whisky-Destillerie. hatte der Bus Edinburgh verlassen, säumten schon links und rechts Gerstenfelder die Flächen neben der Straße. Also es wirkte fast schon inszeniert, wenn man bedenkt, dass gleich oberhalb des sogenannten Whisky-Gürtels zwischen Glasgow und Edinburgh der Rohstoff für die Whisky-Produktion zu wachsen beginnt. Aber auch wenn die Felder hier beeindruckend groß erscheinen, täuschen sie halt auch über eines hinweg. Der Anteil an schottischer Gerste, der in den Destillerien zu Whisky verarbeitet wird, stammt zum Großteil nicht aus Schottland. Aus der Ukraine, Schweden, Frankreich oder sogar von anderen Kontinenten importiert die schottische Whiskyindustrie über Land und über den Seeweg Gerste. Denn wenn man bedenkt, dass Brennereien wie McAllen eine Kapazität von 31 Millionen Liter Alkohol oder Glenlivet von 21 Millionen haben, dann kommen die gar nicht umhin, als zu importieren. Und dann kommen ja auch noch über 100 weitere schottische Maltdestillerien hinzu, die ebenfalls ihren Anteil benötigen. Fakt ist auch, dass die Gerste für die Aromatik eines Whiskys heute kaum mehr eine Rolle spielt. Also es gibt zwar Destillerien wie Progladi oder Springbank, die Gerstesorten verwenden, die aromatisch hervorstechen. Standard ist es in der Malt-Whisky-Industrie Schottlands aber nicht. Die Gerste soll vielmehr zwei Eigenschaften besitzen. Zum einen niedriger Stickstoffgehalt, denn alles andere würde bei der Fermentation zu unerwünschten Fehlnoten führen. Und Nummer zwei, die Gerste soll viel Stärke bzw. Zucker bereitstellen können. Und vor allem Letzteres ist entscheidend, denn je mehr Zucker die Gerste liefert, desto mehr Alkohol kann aus ihr gewonnen werden. Und die Folge? Die Destillerie verdient mehr. Für die meisten Destillerien ist dieser Weg aber auch sinnvoll, denn deren Aromen bilden sie ja an anderen Herstellungsschritten. Das Unglaubliche, was ich aber lange Zeit nicht wusste, ist der immense Aufwand und die Entwicklungszeit neuer Gerstensorten. Also möchte eine Destillerie eine neue Gerstensorte, dann dauert die Züchtung bzw. das Finden einer geeigneten Sorte rund 15 Jahre. Oder anders ausgedrückt, rund 1 Million individuelle Pflanzen müssen dafür miteinander gekreuzt werden. Und im Laufe der Zeit sind so Sorten mit wohlklingenden Namen wie zum Beispiel Golden Promise in der Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden oder Concerto heute. Mittlerweile ist der Bus dann auch schon so lange unterwegs, dass von den Gerstenfeldern nicht mehr viel zu sehen war. Stattdessen passieren wir eines der geologischen Highlights für Fans schottischen Whiskys, der River Spey. Dieser Fluss ist nicht nur traumhaft schön mit einladenden Ufern, sondern auch Namensgeber für eine der bedeutendsten Whisky-Regionen der Welt, die Speyside. Also nirgends sonst findest du so eine hohe Anzahl an Malt-Whisky-Destillerien auf so kleinem Raum. Und auch dazu so verdammt gute. Das ist wirklich Wahnsinn. Zum Beispiel von der Destillerie Aberlour fährst du 4 Minuten am Fluss entlang und bist bei der Craigellachie Distillery. Ach ja, und während dieser 4 Minuten kommst du auch noch an McAllen vorbei. Also die Speyside ist wirklich verrückt. Traumhaft schön, aber verrückt. Lange Zeit hatte ich dabei nicht auf dem Schirm, welche Rolle Wasser eigentlich bei der Herstellung spielt. Klar, war halt eine Flüssigkeit, die man an verschiedenen Stellen braucht, habe ich mir gedacht. Zum Beispiel, um den Whisky auf Trinkstärke zu verdünnen. Als ich aber genau hingesehen habe, beziehungsweise Leute gefragt habe, die Ahnung von der Whiskyherstellung haben, habe ich nicht schlecht gestaunt. Das Wasser zur Herstellung von schottischem Whisky stammt entweder aus einer Quelle in der Nähe der Destillerie oder aus dem örtlichen Wasserwerk. Wenn man nämlich stattdessen irgendein Wasser nehmen würde, könnte es unter Umständen dazu führen, dass dein Lieblingswhisky völlig anders schmeckt. Denn die Mineralien, die in diesem Wasser gelöst sind, entscheiden mit darüber, wie gut die Hefe arbeiten kann. Also wie lange sie lebt, welche Aromen sie abgibt und so weiter. Das reicht sogar so weit, dass bei falschem Wasser Whisky im Fass seine Farbe verändern kann. Zumindest dann, wenn das Wasser einen hohen Gehalt an Eisenionen besitzt. Denn diese Teilchen bilden mit Tanninen im Holz Moleküle mit schwarzer Farbe. So, nun war ich nach stundenlanger Busfahrt endlich angekommen. Also ich stand also auf dem Gelände der Destillerie und links von mir fährt gerade ein LKW rückwärts an. Die Gerste wurde angeliefert. Wenn die Gerste dann also an der Destillerie bzw. der Metzgerei ankommt, fehlt ihr aber etwas. Also etwas so Wichtiges, ohne dass die Malt-Whisky-Herstellung de facto nicht möglich wäre. Ihr fehlt Zucker. Gut, wobei fehlen ist jetzt da irgendwo der falsche Begriff. Sie hat Zucker. Sie hat sogar viel Zucker. Nur eben in große Pakete verpackt, die wir Stärke nennen. Also die Metzgerei bzw. Brennerei muss diese Molekülpakete erst noch auspacken. Also sie will nicht die Stärke, sondern den Zucker. Und das macht sie, indem sie die Gerste eine Weile in Wasser einlegt. Das Malz quellt dann auf und wächst. Und in der Destillerie bezeichnet man dies nun als Green Malt. Ja, weil es schon alles beinhaltet, was wir brauchen, aber noch nicht getrocknet wurde. Wenn du mal in die USA rüberblickst, da gibt's einzelne kleine Brennereien, die Whisky mit Green Malt herstellen. In Schottland findest du es aber nicht. Dabei wäre es eigentlich hocheffizient und bestens geeignet, hat aber einen entscheidenden Nachteil. Denn auch wenn das Getreide nicht besonders viel zur Aromatik generell eines Whiskys beiträgt, Green Malt würdest du rausschmecken. Also der Whisky würde anders schmecken als das, was du als Scotch Whisky kennst. Und das möchte man natürlich vermeiden. Von daher, ab in den Ofen damit. Das Green Malt kam nun also in die sogenannten Kilns und ich setze meinen ersten Fuß in die Destillerie. Nimmst du an einer Destillerieführung in Schottland teil, kommst du recht schnell zu einer ihrer größten Attraktionen. Und mit groß meine ich groß, den Mash Tuns, also zu Deutsch Maische Bottiche. Diese Behälter können ein Volumen von bis zu 120.000 Litern haben. Das ist so viel wie 667 volle Badewannen. Und zu dieser Riesenwanne ging ich jetzt. Als ich das erste Mal davor stand, war ich wirklich einfach nur baff. Also diese Dinger sind so unfassbar groß. Zwar gibt es jetzt heute noch 2 bis 3 Destillerien in Schottland, die auf ihre Maischebottiche aus der viktorianischen Zeit schwören. Der Großteil der Industrie nutzt aber eine Technologie aus Deutschland, und zwar Läuterbottiche. In diesen ist eine Aufhackmaschine eingebaut, die die Flüssigkeit von festen Malzbestandteilen trennt. Die Tomaten Distillery war die erste, die diese Technik deutscher Bierbrauer das erste Mal einsetzte. Das war 1974. Ich stehe also nun über dieser Mash-Tun und beuge mich darüber, um hineinzusehen. Das war ein riesiges Durcheinander da drin, das mich ein bisschen so an Porridge mit zu wenig Wasser erinnert. Und plötzlich kam da von rechts eine Hand an mich ran. Der Destilleriemitarbeiter reichte mir vorsichtig ein Gläschen mit einer trüben, gelblichen Flüssigkeit. Er hatte das Wort, also die Flüssigkeit der Maische, aus dem Mash-Tun gezogen und reichte sie mir nun zum Probieren rüber. Ich nahm den kleinen Schluck und verzog sofort das Gesicht. Also das war so unfassbar süß. Also in diesem kleinen Schluck war so unglaublich viel Zucker drin. Ich habe ihn dann gefragt, warum das so unglaublich süß sein muss. Er hat gesagt, durch das Melzen haben wir Enzyme erzeugt, also kleine chemische Werkzeuge, die auf der Schale des Malzes liegen. Und sobald wir sie in Wasser geben, beginnen sie die Stärke im Malz in kleine Zuckermoleküle zu zerschneiden. Und die brauchen wir, um später mit der Hefe Alkohol herzustellen. Das ist beim Bier das Gleiche. Ah, okay, ich glaube, ich hab's verstanden. Also das Aufquellen und Melzen erzeugt die Enzyme und in der Maische machen diese Enzyme dann aus Stärke Zucker. Eigentlich gar nicht so kompliziert. Als ich ihn fragte, ob sie ihr ganzes Malz selbst herstellen, lächelte er und hat mit dem Kopf geschüttelt. Nein, wir machen nur einen kleinen Teil des Malzes selbst, hat er gesagt. Also wie fast alle schottischen Maltdestillerien bestellen wir unser Salz bei Großmelzereien. Zum Beispiel Port Erin Malting, Simpsons oder Baird's. Wir brauchen viel zu viel, als dass wir es selbst herstellen könnten. Das ist hocheffizient, also aus einer Tonne Gerstenmalz kriegen wir heute 425 Liter reinen Alkohol. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Mit dem Wort alleine kriegen wir keinen Whisky. Also in dieser Flüssigkeit fehlt ein entscheidender Bestandteil. Alkohol. Und den bekommt die Destillerie mit industrieller Hefe, mit Hightech-Hefe. Denn das ist schon wirklich irre. Wenn du heute mal die Whisky-Herstellung mit der von vor 200 Jahren vergleichst. Also damals war man auf die Hefen aus der Luft angewiesen. Also man hoffte, dass sich Sporen der Hefeart Saccharomyces cerevisiae auf der Maische niederlassen und Alkohol herstellen. Meist hat das auch funktioniert, war aber extrem ineffizient. Also wie viel Hefe, welche Hefe genau, man wusste es nicht. Man konnte es nur steuern, indem man Rückstände alter, erfolgreicher Gärungen wiederverwendete. Heute kommt es aus dem Labor. Also Hefezellen werden heute so gezüchtet, dass sie temperaturresistent und hocheffizient sind, also hocheffizient im Alkohol herstellen. Meist sind das dann Unterarten der klassischen Hefe Saccharomyces cerevisiae. Und die bekanntesten stammen dabei von A.B. Mauri, einem britischen Hersteller von Backzutaten. Und das Ziel der Hefe? Alkohol und Aromen herstellen. Lass uns mal in die Maische eintauchen. Darin findest du nämlich enorm viele Zuckermoleküle und andere Bestandteile wie Aminosäuren. Das meiste davon verschlingen die Hefezellen und geben dafür andere Moleküle wieder ab. Und der bekannteste und wichtigste Vorgang dabei, aus Zucker stellt sie Alkohol und Kohlenstoffdioxid her. Aber auch andere Stoffe schwimmen nach der Gärung in der Maische, also höhere Alkohole, Carbonsäuren, Ester, Aldehyde, Ketone und auch Schwefelverbindungen. Aber auch kleinere Alkohole, sogenannte Fuselalkohole, werden in dieser Zeit der Gärung gebildet. Und anders als Trinkalkohol, also Ethanol, der aus Glucose hergestellt wird, werden Fuselalkohole wie zum Beispiel N-Propanol oder Isobutanol aus Aminosäuren produziert. Und der bekannteste Vertreter der Fuselalkohole, den hast du bestimmt schon mal gehört, ist das äußerst kleine Methanol. Und das entsteht, wenn die Hefezellen Pektine verarbeiten. Aber zum Glück, Pektine kommen vor allem in den Schalen von Früchten vor. Ein Grund, warum Methanol im Single Malt Whisky eine deutlich geringere Rolle spielt als zum Beispiel in Obstbränden. Die Destillerie verwendet ca. 18 Kilogramm Trockenhefe auf eine Tonne Malz und macht damit aus dem Wort sogenanntes Wash, also quasi vergorene Maische. Und je klarer die Maische gefiltert wird, desto mehr Ester kommen dann in der Fermentation zum Vorschein. Für uns heißt das Aromen von Ananas, Birnen und anderen Früchten. Soweit so gut. Das hatte ich damals schon auf so manchem Whisky-Tasting gehört. Was mir aber neu war, kam danach. Und zwar Lactobacillus-Bakterien. Nach 48 Stunden endet nämlich die Hauptaktivität der Hefe. Dann steht ihr zu wenig Nahrung zur Verfügung und der Alkoholgehalt ist mittlerweile so hoch, dass er ihr zu gefährlich wird. Ab dann beginnt aber erst die Arbeit verschiedener Bakterien, allem voran Lactobacillus, also Milchsäurebakterien. Die legen so nach 36 bis 48 Stunden los. Die sterben zwar nach weniger als 24 Stunden wieder ab, die Spuren, die sie hinterlassen, sind jedoch mächtig. Also unter anderem Milchsäure, Essigsäure und Kohlenstoffdioxid. Während des weiteren Verlaufs, nämlich der Fermentation, reagieren diese Säuren mit zahlreichen Molekülen in der Maische und später dann auch mit dem Kupfer der Brennblasen. Dadurch hinterlassen sie einen aromatischen und geschmacklichen Stempel im Whisky. Vorausgesetzt, die Destillerie gibt ihnen diese Chance und bricht die Fermentation nicht schon vorher ab. Man hat es mir schon prophezeit. Also egal, welche Destillerie ich mir für meinen Besuch aussuche, öffne ich die Tür zum Stillhouse, kommt ein Highlight. Also ein Raum mit Kolossen aus glänzendem Kupfer. Den Potstills. Das ist quasi das Juwel einer schottischen Malt-Destillerie. Und das sieht man. Denn als ich über die Metallgitter lief und über die Brüstung nach oben blickte, blickten mehrere Meter reiner Kupfer auf mich runter. Unten breit und nach oben hin schmaler werdend. Das war beeindruckend. Und warm, denn die Potstills liefen gerade, als ich den Stillroom betrat. Zwei Wash-Stills und zwei Spirit-Stills. Ich hatte damals den Zusammenhang im Namen nicht gleich entdeckt, wobei er eigentlich ganz offensichtlich ist. Also in den Wash Stills findet die erste Destillation statt. Darin wird, der Name ist Programm, die Wash, also die fermentierte Maische destilliert. Was dort dann rauskommt, wandert in die Spirit Still und wird dort nochmal destilliert. Diese zweifache Destillation ist in der schottischen Malt Whisky Industrie Standard. Ausnahmen gibt es aber natürlich auch, wie Oakentoshan, die dreifach destillieren, oder Springbank, bei denen man von einer zweieinhalbfachen Destillation spricht. Ins Extreme wird das dann nur noch von der Destillerie Mortlach getrieben, bei der es offiziell eine 2,81-fache Destillation gibt. Als ich so durch das Sichtungsglas in die Brennblase dann gucke, brodelte es. Also die Flüssigkeit warf Blasen nach oben, die dann zerplatzten und den Aufstieg gleich nochmal versuchten. An der Innenseite des runden Fensters, durch das ich guckte, flossen zahlreiche Tropfen nach unten und verliefen sich ja in der brodelnden Flüssigkeit im Kessel. Und erst jetzt ist mir aufgefallen, im ganzen Stillroom roch es nach Malz, Birnen, Äpfeln und Aromen, die ich nicht so richtig deuten konnte. Das war ein toller Geruch. Dazu diese Wärme, ich hätte echt ewig bleiben können. Der Destilleriemitarbeiter erklärte mir dann, wir erhitzen die Maische durch Gasbefeuerung von unten. Also Kohle hatten wir früher, aber da war die Wärme nicht gleichmäßig genug und wir hatten ein Problem mit extremer Feinstaubbelastung. Die Flüssigkeit, die du gerade am Glas gesehen hast, hat er mir weiter gesagt, ist der Rückfluss. Also oben ist die Potzel kühler als unten, also kondensiert der Alkohol und fließt wieder zurück. Und erst wenn genug Energie in der Flüssigkeit ist, schaffen es die Moleküle auch aus der Potzel heraus. Und wir versuchen möglichst viel von dem Rückfluss zu bekommen. Also wir erhitzen langsam, haben einen großen Potzelhals und einen Kühlungsarm, also der Leinarm, der nach oben geneigt ist. Also all das erschwert es dem Alkoholdampf, die Potzel zu verlassen. Gut für uns, denn dadurch wird der New Make weicher und filigraner. Und zudem baut es üble Schwefelaroma aus der Fermentation ab. Andernfalls hätte unser Whisky eine Note von, ja, ein bisschen Fleischbrühe, ein bisschen Autoreifen. Andere Destillerien variieren da, um ihren eigenen Stil zu bekommen. Ein Gerät in der Nähe der Potstills erregte dann irgendwie meine Aufmerksamkeit. Also es war ein blank polierter, großer Kupferkasten mit vielen Fenstern. Und darin rauchte der New Make, also das frisch gebrannte Destillat aus den Spirit Stills, durch den Kondenser da hinein. Und später erfuhr ich, in diesem sogenannten Spirit Safe werden Vor-, Mittel- und Nachlauf getrennt. Also der Mittellauf ist das gute Zeug, das, was die Destillerie möchte. Nimmt sie zu viel Vorlauf mit, bekommt der Whisky scharfe Alkoholnoten, aber auch zahlreiche Fruchtaromen. Nimmt sie hingegen zu viel Nachlauf mit, kann der Whisky unangenehme Gemüsenoten bekommen, erhält dadurch aber auch einen kräftigen Körper und schweres Mundgefühl. Also hier den genauen gewünschten Mittellauf abzutrennen, das ist kein Handwerk mehr, das ist für mich schon irgendwie Kunst. Denn hier entscheidet sich nicht nur, ob es ein guter Whisky wird, sondern hier entsteht der Hausstil der Brennerei. Also ein unverkennbarer aromatischer Fingerabdruck. Okay, das Destillat hat jetzt Alkohol. Viel sogar. Hat fruchtige Aromen von Zitrone, Apfel und Ananas und hier und da eine leichte Malznote. Also das war echt schon klasse. Also ich durfte sogar ein paar Schlücke dieses New Makes probieren. Gut, das war zwar kein High-End-Genussmittel, aber ein Tropfen, der mein Whisky-Wissen ungemein nach vorne brachte. Allerdings war es wie gesagt noch kein High-End-Genussmittel. Es brauchte noch das zweite Highlight einer Destillerie. Das Fasslager. Es war Wahnsinn da drin. Die Decke knapp über meinem Kopf. Ich konnte sie ohne Probleme mit meiner Hand berühren. Der langgestreckte Raum dunkel, nur etwas warmes Licht von den Lampen an den Wänden. Von Anfang bis Ende des Raumes nur Fässer liegend übereinander gestapelt. Und in der Luft, da lag dieser Geruch von intensivem Alkohol mit gelben Früchten wie Pfirsichen und ein schwerer, weinartiger Duft. Roy, der Destilleriemitarbeiter, der mich begleitete, erklärte mir, das, was du da gerade riechst, ist der Angel's Share. Pro Jahr verdampfen ca. 2-3% aus dem Fass. Bei uns hier in Schottland ist das vor allem Alkohol. Da wir kühles Klima und hohle Luftfeuchtigkeit haben, ist in der Luft kaum mehr Platz für Wasser, also steigt der Alkohol aus dem Fass. Okay, ich atmete etwas schneller, um möglichst viel gratis Whisky mitzunehmen. Roy erklärte mir weiter, ich will ehrlich zu dir sein. Das sind zwar alles Whiskyfässer, die wir früher oder später abfüllen, dieses alte Traditionslagerhaus ist aber nur noch für Touristen. Also wir haben hunderte, tausende von Fässern, die können wir unmöglich in solchen alten Warehouses lagern. Etwas weiter von der Destillerie entfernt haben wir daher große Racked Warehouses, also große Logistikhallen, wo unsere Fässer lagern und mit Gabelstaplern von einem Ort zum anderen gefahren werden. Gut, habe ich mir gedacht, das nimmt mir jetzt zwar ein bisschen meine Illusion von traditioneller Whiskyherstellung, aber gut, wenn das die einzige Möglichkeit ist, dass genügend Whisky für alle da ist, dann soll es so sein. Was mir aber auffiel, war die unterschiedliche Größe der einzelnen Fässer. Also die meisten schienen so eine Durchschnittsgröße zu haben. Manche hingegen waren auf der anderen Seite gewaltig groß. Ich habe Roy mal darauf angesprochen. Und der hat gemeint, was du hier siehst, ist ein Standardfass, also ein sogenanntes Hogshead. Da passen ca. 250 Liter rein. Die Bourbon-Destillerien aus den USA schicken uns ihre Fässer in Dauben zerlegt rüber und wir bauen sie hier zu unseren Hogsheads zusammen. Alles hier aus Quercus alba, also amerikanische Weißeiche. Das verwenden wir zum einen, da es günstig ist und zum anderen im Vergleich zu den anderen Eichen, wie viel Vanillearoma an den Whisky abgibt. Und deswegen ist Vanille auch eines der häufigsten Aromen, die du in einem Single Malt findest. Stimmt, habe ich mir gedacht. Vanille konnte ich echt schon das ein oder andere Mal finden. Und was ist mit dem Großen da drüben, habe ich ihn gefragt. Das, meinte er, ist ein Sherry Butt. Die kriegst du heute kaum mehr, weil die Schweine teuer sind. Da passen ca. 491 Liter rein und durch die gewaltige Größe reift der Whisky darin nur sehr langsam. Aber es ist noch eines der alten Fässer aus europäischer Eiche aus den spanischen Sherry Bodegas. Heute kommen die meisten Sherry-Fässer in kleinen Quercus Alba-Fässern zu uns. Da reift dann Sherry nur kurz für ein paar Monate drin und dann geht's ab nach Schottland. Also der Sherry ist dann kein High-End-Produkt, sondern wird zu Essig oder Branntwein verarbeitet. Das heißt jetzt nicht, dass diese Fässer schlecht wären, aber sie machen eben einen anderen Whisky als mit alten Sherry-Butts. Ich muss sagen, ich hätte Roy echt stundenlang zuhören können. Wobei, bei dem Angel's Share da drin wüsste ich nicht, ob ich dann alles behalten hätte, was er mir gesagt hat. Zum Glück gingen wir jetzt in den Tasting Room. Also ich erfuhr, dass das Fass ca. 60-70% der Aromatik eines Whiskys ausmacht und der Rest stammt großteils aus der Fermentation. Boah, diese kleinen Biester, habe ich mir gedacht, hätte man ihnen gar nicht zugetraut. Roy steht jetzt also mir gegenüber am Tresen. Er stellt zwei Gläser vor mich hin und gießt Whisky hinein. Schau mal, hat er gesagt und goss in beide Whiskys etwas kaltes Wasser. Einer der beiden Whiskys trübte sich sofort ein, also er bekam so ein milchig trübes Aussehen. Und den anderen Whisky schien das Wasser gar nicht zu berühren. Der stand da wie zuvor, mit dem gleichen Aussehen. Den da, hat Roy gesagt und auf den eingetrübten Whisky gezeigt, den habe ich vorhin gerade frisch aus dem Fass geholt. Den anderen, den haben wir kühlfiltriert. Ich hatte echt keine Ahnung, was es ist, Kühlfiltration. Der hat es mir dann erklärt. Er hat gesagt, wir kühlen den Single Malt auf ca. 0 Grad Celsius und schicken ihn dann durch Cartridge-Filter oder Adsorptionsfilter wie Aktivkohle. Dadurch filtern wir zahlreiche Fettsäuren, Ester und Proteine aus dem Whisky. Ich habe mich gewundert und habe ihn dann gefragt, killt das nicht haufenweise Aromen? Und hat er gesagt, ja, aber so verhindern wir, dass er beim Transport, zum Beispiel beim Online-Shopping, trüb wird und diese Trübung dauerhaft behält. Das wäre nämlich der Fall bei unseren ganzen Standard-Whiskys unter 46 Volumenprozent. Also bei so wenig Alkohol bleibt der Whisky trüb. Finden wir nicht schön und findet auch der Kunde nicht schön. Okay, ich notiere mir, vor allem nach Whiskys mit mindestens 46 Volumenprozent Ausschau halten. Jetzt musste ich Schluss machen. Also die ganzen Infos muss ich erstmal verdauen. Also ich habe Roy da noch einige Pfund Trinkgeld gegeben, denn ja, der nette Kerl hat die ganze Führung umsonst gemacht. Und dann mache ich mich auf den Weg ins Hotel. Ich blieb noch ein paar Tage in den Highlands und besuchte dann noch die ein oder andere Destillerie. Nach 3 Tagen so machte ich mich wieder auf nach Edinburgh. Da stand ich nun. Über mir das Schild Royal Mile Whiskies. Ich ging hinein und bat den Verkäufer, mir einen Drum einzugießen. Ich hielt meine Nase über das Glas und konnte es entdecken. Aber tatsächlich, da war ein Hauch Apfel drin und etwas Vanille, ein bisschen Rosine und Datteln. Die anderen Duftnoten und Aromen, die mir der Verkäufer noch beschrieb, habe ich nicht entdeckt. Also die feinen Nuancen fand ich noch nicht. Aber zumindest die Aromen, die deutlich hervorstachen. Das hat mich wirklich motiviert. Also der Destilleriebesuch hatte mich zwar nicht zum Whisky-Experten gemacht, hat mir aber gezeigt, welche Aromen möglich sind und wie ich sie entdecken kann. Jetzt musste ich nur noch üben. Und hierfür nahm ich mir diesen einen Single Malt aus dem Laden mit. Ich stieg ins Flugzeug und machte mich dann auf in Richtung Heimat. Und ich habe mich dann wirklich auf meine alte Whisky-Sammlung gefreut und mich drauf gefreut, sie zu verkosten. Wobei, das war jetzt meine neue Whisky-Sammlung.